Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Heute geht es um das Thema Mitarbeiter, Ressourcenmanagement und natürlich auch Weitsicht. Ich erlebe immer wieder, dass sehr viele Menschen überhaupt keinen strategischen Recruiting-Prozess haben, tatsächlich immer in dieser Denkfalle stecken zwischen, habe ich zu wenig Mitarbeiter, um Vertrieb zu machen, oder habe ich einfach zu viele Mitarbeiter und muss dringend Vertrieb machen. Tatsächlich glaube ich, es ist halt wichtig, dass du beides auf Spur bringst, dass du in deinem Unternehmen eine gewisse Struktur schaffst, die einfach dafür sorgt, dass du planbar wächst. Und über diesen ganzen Themenbereich möchte ich jetzt in der Folge so ein bisschen ausführlicher philosophieren. Ich würde fast sagen, mich unterhalten, aber du hast ja hier auf dieser Folge keinen Rückkanal, von daher ist es ein Monolog. Und ausschlaggebend für diese Folge war tatsächlich eine kleine Inspiration. Ich stehe ja mit vielen Kunden von mir auch per WhatsApp in Kontakt und werde dann immer, gerade wenn irgendwas eskaliert, direkt darüber in Kenntnis gesetzt. Und Montagmorgen kriegte ich hier eine WhatsApp, die liest wie folgt. Hallo Philipp, aktuell gibt es ein großes Problem bei uns, mit dem ich nicht wirklich umgehen kann. Unsere Auszubildende haben wir nicht übernommen, weil es nicht gepasst hat. Eine Woche später kündigte mein erster Mitarbeiter, der sich temporär noch in Elternzeit befand, jetzt zurückkommen sollte, aber signalisiert hat, er möchte doch lieber etwas anderes machen. Das ist natürlich ärgerlich, aber ich dachte, damit komme ich klar. Kurze Zeit später kündigt ein anderer Mitarbeiter, der mit dem ersten Mitarbeiter befreundet ist. Angeblich gibt es da keinen Zusammenhang. Ich habe jetzt also tendenziell 3 Mitarbeiter weniger, als ich vorher hatte, und weiß jetzt gerade nicht, was der nächste Schritt sein könnte. Dazu haben wir dann Maßnahmen ergriffen, Dinge besprochen und Sachen auf den Weg gebracht. Die haben dann dazu geführt, dass es kurze Zeit später dann auch ein Update gab, dass da andere Sachen im Hintergrund schon ganz gut funktioniert haben, erste Gespräche, erfreuliche Ergebnisse gebracht haben. Da will ich jetzt gar nicht so detailliert drauf eingehen, weil das ein Sonderfall ist. Da kannst du dich jetzt vielleicht nur bedingt dran orientieren und das auch übernehmen. Aber ich erlebe das halt immer wieder und deshalb möchte ich dir hier einfach so ein paar Schmerzen vermeiden, indem ich dich einfach nochmal dafür vorbereite, dass bestimmte Dinge nicht optional sind in so einer Firma, egal wie stressig es ist. Du musst mit deinen Mitarbeitern immer im Dialog bleiben. Du musst regelmäßig auch mal Mitarbeitergespräche führen. Ich persönlich halte ja nichts davon, das ganz traditionell in so einem Gesprächsszenario zu machen, wo du die Leute in dein Büro einbestellst oder ihr euch beide im Meetingraum zusammenfindet, weil das einfach für viele einfach unheimlich stressig ist. Die sind das nicht gewöhnt, diese formale Rahmenbedingungen machen manchen unsicher. Das Gespräch wirkt immer gekünstelt. Es ist teilweise dann natürlich auch vielleicht nicht ganz unterbrechungsfrei durchführbar, weil irgendeiner immer was haben will oder irgendwie auch der Zeitplan schwer einzuhalten ist, weil dann beim Kunden sich das doch alles noch ein bisschen verzögert oder die Leute hören zu früh auf beim Kunden, haben ewig Leerlaufzeit. Es ist so oder so einfach Grütze, wenn du das so im Tagesgeschäft versuchst zu realisieren. Und deshalb bin ich ein großer Verfechter davon, sowas einfach beim Abendessen zu machen. Das hat einfach über all die Jahre gut funktioniert. Und auch wenn ich weiß, dass professionelle Personaler das vielleicht ein bisschen kritisch sehen, weil sie dann denken, da kann wenig dokumentiert werden, da ist der Austausch dann doch auch ein bisschen durch die Rahmenbedingungen gehemmt. Es ist einfach extrem hilfreich, wenn du eine persönliche Ebene zu den Leuten aufbauen möchtest, pflegen möchtest und einfach auch mitkriegen möchtest, wie sich deren Leben weiterentwickelt. Weil es ist ja leider so, dass Probleme im Privatleben auch immer auf die Performance am Arbeitsplatz Auswirkungen haben. Und deshalb finde ich es wichtig, dass du als Chef oder Chefin auch immer darüber im Klaren bist, was ist bei den Mitarbeitern privat so los. Das heißt, die haben eventuell Probleme in der Partnerschaft, die haben vielleicht Wünsche, sich vielleicht auch räumlich zu vergrößern, zu verkleinern. Die haben vielleicht gerade ein bisschen Geld geerbt oder irgendwelche finanziellen Schwierigkeiten. Die haben vielleicht gerade mit größeren Reparaturen zu kämpfen oder planen irgendwelche größeren Investitionen. Da ist vielleicht gerade irgendwas kaputt gegangen, was nicht jetzt geplant war, und dann steht das Geld nicht zur Verfügung, um das mal eben zu fixen. Und sobald sich jemand Sorgen macht, ist er ja einfach in der Arbeitsumgebung mental belastet, weil er mental irgendwie auch diese ganzen anderen Dinge versucht zu lösen. Und damit muss man ja einfach umgehen. Ich fände das ja schöner, wenn die Leute sich einfach wirklich so disziplinieren könnten, dass sie sagten, wenn ich auf der Arbeit bin, dann bin ich auch voll bei der Arbeit. Und wenn ich nicht auf der Arbeit bin, dann konzentriere ich mich halt auf die anderen Dinge. Aber das funktioniert ja bei dir auch nicht. Ich meine, es gibt ja einfach Überlappungen in den Lebensbereichen. Der Realität muss man sich ja einfach stellen. Und deshalb macht es jetzt keinen Sinn, hier rumzumeckern, sondern eher zu überlegen, wie kann ich mich da besser vorbereiten. Also eine Methode, die wirklich wichtig ist, dass du einfach nahbar bist, dass du für deine Leute erreichbar bist. Ich glaube nicht, dass du denen dauernd auf dem Stoß sitzen musst oder andersrum. Das ist viel wichtiger, dass die einfach das Gefühl haben, wenn ernsthaft ein Problem besteht, kann man dich erreichen. Auch wenn du vielleicht viel im Außendienst bist, auch wenn du viel unterwegs bist. Es sollte irgendeinen Kanal geben, auf dem man irgendwelche Gespräche kurzfristig anberaumen kann. Gegebenenfalls hilft ja auch ein klärendes Telefonat oder einfach mal ein Austausch, um zunächst mal den Druck aus bestimmten Themen zu entfernen. Weil leider ist es ja auch so, dass wenn irgendwas Außerplanmäßiges auf der Arbeit passiert, vielleicht Kunden eskalieren, finanzielle Schwierigkeiten auftauchen, die Bank sich meldet, weil irgendwie eine Überweisung nicht ausgeführt werden konnte oder Mitarbeiter auch schnell einfach überfordert sind, weil die ja teilweise nur ihren Aufgabenbereich im Blick haben und mit diesen Komplexitäten, die du als Unternehmer und Unternehmerin auf dem Radar haben musst, überhaupt nicht vertraut sind. Das ist ja auch einfach normal. Ich meine, du bist da reingewachsen, als du ganz am Anfang ganz alleine warst, hattest du auch alles irgendwie unter Kontrolle. Dann kam mit den Mitarbeitern, mit den mehr Kunden, mit den ganzen Online-Marketing-Methoden, mit den ganzen Social-Media-Aktivitäten, mit den ganzen anderen Rahmenbedingungen wie Netzwerkaktivitäten, Optimierung der Außendarstellung, vielleicht Anschaffung eines Fuhrparks, verstärkten Lieferantenbeziehungen, Sparrings mit anderen Unternehmern und was man sonst alles machen könnte, natürlich extrem viele Sachen auf deinen Schreibtisch dazu, die du aber gelernt hast zu managen. Und Mitarbeiter, die jetzt einfach in einem Tätigkeitsbereich verantwortlich sind, sind sich darüber häufig auch gar nicht so wirklich im Klaren, könnten das ja auch nicht einfach mal übernehmen, auch wenn der ein oder andere insgeheim vielleicht manchmal denkt, wenn ich hier Chef oder Chefin wäre, würden viele Dinge anders laufen. Das sind ja eigentlich so die Szenarien, auf die man sich immer hin entwickeln müsste, dass irgendwann ein Mitarbeiter mal da steht und sowas laut sagt und dann bietest du dem einfach mal deinen Schreibtisch an und dann wird er relativ schnell zurückrudern, weil er dann denkt, oh nee, das ist dann doch vielleicht gar nicht so spaßig, wie sich das in der Fantasie und im Traum ohne Leistungsdruck angehört hat. Aber ich erlebe es halt immer wieder. Leute führen keine Mitarbeitergespräche. Zwar beantwortet jeder die Frage, dass ihm das extrem wichtig wäre, dass er das regelmäßig machen möchte und dass er das auch entweder schon ganz konkret vorhat oder jetzt in Kürze auf den Weg bringen möchte. Aber dann werde ich doch wieder immer in Kenntnis gesetzt, wenn wieder ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin von Bord gegangen ist oder sich der Bewerber, die Bewerberin nicht für die Zusammenarbeit entschieden hat. Und dann stellt sich halt hinten raus immer wieder fest, dass da einfach wieder geschludert wurde, dass diese Sachen nicht umgesetzt wurden und häufig auch einfach aufgrund von Unkenntnis. Ich habe auf verschiedenen Offline-Events mit Geschäftsführern und Geschäftsführerinnen solche Personalgespräche auch einfach mal simuliert. Ich wollte einfach mal hören, wie die sich so verhalten würden, wie die so vorgehen würden, welche Impulse die setzen, welche Inhalte die abfragen, welche Struktur die wählen würden. Und teilweise ist das einfach nur ganz große Grütze, weil da die Leute einfach nicht im Thema sind. Das heißt, wenn ihr euch mit diesem Szenario nicht auskennt, ist es ja nicht schlimm, aber es gibt ja genug Material dazu. Es gibt genug Fahrpläne, es gibt genug Orientierungsmaterial, das man mal verarbeiten könnte, also durcharbeiten und dann halt verarbeiten und dann anwenden, um sowas einfach professioneller anzugehen. Und gleichzeitig merke ich dann aber auch, dass manche Leute einfach super euphorisch sind. Ich habe vor ein paar Monaten mit einem Unternehmer gesprochen, der wollte das Thema ganz aktiv angehen und der wollte dann wöchentliche kurze Abstimmungsmeetings machen und alle 14 Tage was Intensiveres und wir haben uns intern einfach nur so ein bisschen amüsiert und haben gesagt, wir lassen den das mal machen, das ist einfach ein reiner Theoretiker-Entschluss, der hat einfach keine Erfahrung und kurze Zeit später haben wir dann auch die Rückmeldung gekriegt, dass er da etwas zurückrudert, weil vor lauter Gesprächen kam gar keiner mehr zum Arbeiten. Aber hier ist es halt einfach wichtig, dass du am Puls der Zeit bist. Natürlich hast du Leute, die müssen enger betreut werden, andere, die müssen nicht so oft betreut werden, die laufen einfach, aber tatsächlich kommt ja jeder auch mal in irgendeine Phase, wo er mal vielleicht ein bisschen Unterstützung braucht und das sollte man zumindest irgendwie mitbekommen. Und hier bin ich auch immer ein Freund davon, dass du vielleicht auch schaust, dass du in deinem Unternehmen eine gewisse Kultur aufbaust, die dafür sorgt, dass die Leute untereinander auf sich aufpassen. Also bei mir in der Computerfirma zum Beispiel war das mega cool. Die Kollegen da haben also so gut aufeinander aufgepasst, dass sie sich wechselseitig einfach nach Hause geschickt haben. Wenn da einer irgendwie doch ein bisschen angeschlagen war und sich dann zur Arbeit geschleppt hat, weil er die Kollegen nicht hängen lassen wollte und die das an der Tür mitgekriegt haben, haben die den direkt gebeten, wieder nach Hause zu fahren, um sie einfach auszukurieren, weil sie gesagt haben, nee, wir kommen ja auch ohne dich klar. Aber wir hatten halt nie Abseiler. Wir hatten auch keine nennenswerte Krankheitsquote. Wenn da mal einer krank war, dann konntest du davon ausgehen, der hat auch echt keine Möglichkeiten, jetzt irgendwie was zu tun. Und das war einfach eine schöne Atmosphäre. Wenn ich dann so höre, was in anderen Unternehmen teilweise los ist, das ist ja grausam. Ich hatte im Einzelcoaching einen Unternehmer, der hatte über 25 Mitarbeiter. Da bin ich dann irgendwann mal hingegangen und habe mir mal die komplette Performance der einzelnen Arbeitskräfte angeschaut und auch die Abwesenheitszeiten und dann einfach in verschiedenen Tools das Ganze visualisiert. Und dann kam da so ein Muster bei zwei Mitarbeitern raus. Die haben also tatsächlich immer nur 3 Wochen pro Monat gearbeitet. Die hatten immer entweder eine Woche frei oder eine komplette Woche zufällig eine Krankheit sich eingefangen. Und das war wirklich erschreckend. Durch diese ganzen Analysen, die wir dann halt über so ein Jahr mal haben laufen lassen, konnte ich dem Unternehmer dann auch aufzeigen, dass der eine alleine 76 Fehltage hatte. Dem Unternehmer war zwar klar, dass der relativ häufig weg ist, aber diese Dimension hatte der auch nicht so auf dem Radar, was mich wieder zurück zu dem Thema Kennzahlen und Monitoring im Allgemeinen bringt. Du musst halt einfach diese Sachen im Blick haben. Du musst da frühzeitiger drauf einwirken und du musst vor allen Dingen auch mal zwischendurch echte Gespräche mit den Leuten führen, dass die dann auch mal merken, dass ihr Arbeitsplatz vielleicht doch nicht ganz so sicher ist, wie sie sich das immer vorstellen. Weil ich glaube, dass das dann schon einfach dazu führt, dass die Leute ihr Verhalten vielleicht so ein bisschen ändern. Es ist ja so, dass ich auch einiges an Zeit bei der Bundeswehr verbracht habe. Da gibt es einfach Möglichkeiten, die stehen dir ja im zivilen Leben so nicht zur Verfügung. Und manchmal bedauere ich das sehr. Einfach nur, um den Unterhaltungswert dieser Folge zu steigern, auch wenn du das tatsächlich nicht übertragen kannst, möchte ich dir da ein Beispiel nennen. Wir hatten damals in der Grundausbildung die Situation, das heißt, es dann einfach so ein paar Tage permanent am Regnen war, also auch ein paar Tage am Stück und es halt auch immer kälter wurde, so Richtung Winter hin, da stieg dann einfach die Krankheitsquote und unser Spieß war einfach davon überzeugt, dass die Kameraden alle gar nicht so wirklich krank sind und einfach nur simulieren und dann ist er einfach seiner Fürsorgepflicht nachgekommen und hat gesagt, wir müssen einfach sicherstellen, dass wir da nichts übersehen. Wenn da sich jeden Tag wieder neue Leute einfach gesundheitlich eingeschränkt fühlen, müssen wir die im Auge behalten und dann hat er mit dem Standortarzt gesprochen und hat gesagt, er möchte einfach sicherstellen, dass hier auch jeden Tag Fieber gemessen wird. Und weil er einfach sicher gehen möchte, dass das wirklich auch hochgradig akkurat ist, wurde das überall rektal gemessen. Das hat die Krankheitsquote nahezu sofort über Nacht aufgelöst. Denn als ich das rumgesprochen hatte, dass das jeder einfach routinemäßig machen muss, wollte das keiner erleben. Und dann waren die Leute auch nicht mehr motiviert, da in diesem SAN-Bereich morgens vorzusprechen und sich irgendwie für den Tag aus dem Dienst nehmen zu lassen. Leider stehen uns ja in der Zivilwirtschaft diese Möglichkeiten so nicht zur Verfügung. Aber mit Gesprächen kann man halt extrem viel erreichen. Ich hatte beispielsweise auch mal einen Kollegen, aus Datenschutzgründen will ich den Namen jetzt hier nicht nennen. Bei dem war es einfach so, der hat echt immer gute Arbeit gemacht. Der war immer auf Zack, auf den konnte ich immer verlassen. Der war auch nicht wirklich krank. Aber dann fiel irgendwie auf, dass der permanent am Tag gefühlt nonstop auf der Toilette sitzt. Also die Kollegen haben das mal so ganz grob hochgerechnet. Die kamen da irgendwie nach eigenen Berechnungen so auf knapp 2 Stunden Toilettenzeit pro Tag. Und auch die anderen Ergebnisse waren plötzlich nicht mehr ganz so gut. Dann habe ich mir den auch mal einfach geschnappt, habe gesagt, was ist denn los? Und dann hat er gesagt, naja, mein bester Freund hat mich mit meiner Freundin betrogen. Das heißt, er hat 2 elementare Menschen in seinem Leben einfach mal sozusagen über Nacht verloren und musste sich da jetzt erstmal einen neuen Halt suchen. Und da habe ich ihn dann auch gefragt, ich sage immer, was ist los? Möchte sie jetzt mehr arbeiten oder weniger arbeiten? Das heißt, möchte sie hier auf der Arbeit ablenken oder möchte sie einfach ein bisschen früher nach Hause gehen, um da irgendwie was auf Kurs zu bringen? Und dann haben wir dann eine Lösung gefunden. Ein anderer Kollege, mit dem ich auch mal so ein Gespräch hatte, hat mir irgendwas von Eheproblemen da zu Hause erzählt. Dann habe ich ihn auch gefragt, sag, möchtest du mehr arbeiten, also länger in der Firma sein oder möchtest du früher nach Hause, um mehr Zeit zu haben, um das mit deiner Frau zu besprechen? Der hat sich dann damals für mehr arbeiten entschieden, weil er gesagt hat, ich brauche da einfach mal ein bisschen Abstand. Aber diese ganzen Gespräche habe ich halt immer mit den Leuten geführt. Ich hatte auch irgendwann meine Mitarbeiterin bei mir im Büro sitzen, die mir dann so erzählte, sie sei jetzt im ersten Monat schwanger, woraufhin ich dann so dachte, ja Moment, was denn hier los? Ist das nicht ein bisschen früh, um sowas zu kommunizieren? Aber sie sagte, Philipp, wir reden immer offen miteinander. Ich wollte einfach frühzeitig, dass du das weißt, weil ich habe ja Grund zu der Annahme, dass das Kind auch wirklich kommen wird und dass die Geburt problemlos verläuft. Und von daher wird das natürlich Auswirkungen auf die Möglichkeiten unserer Zusammenarbeit haben. Und das fand ich einfach wahnsinnig stark, so vom Vertrauensbeweis her. Und das ist einfach ein Klima, was man aufbauen kann, wenn man ernsthaftes Interesse zeigt. Ich bin ja selber auch beruflich viel unterwegs und auch entweder im Außendienst oder halt mit irgendwelchen Vorträgen oder Beratungsprojekten bei Kunden. Aber trotzdem, glaube ich, wissen meine Leute schon, dass ich immer erreichbar wäre. Wenn es wirklich dringend ist, finde ich eine Möglichkeit, mich mit denen auszutauschen. Und wenn du das regelmäßig machst, dann hast du ja auch selten diese großen Eskalationsgespräche. Dann sind das immer mal so zwischendurch vielleicht kleine Korrektur- oder Kritikgespräche. Manchmal ist vielleicht auch einfach nur nochmal ein wechselseitiges Updaten, wo jetzt jemand dran ist, was man gerne neu priorisiert hätte und so. Aber wenn du regelmäßig mit den Leuten im Dialog bist, dann ist das auch einfach leichter durchzuführen. Und das ist so ein bisschen der Appell. Du musst gucken, dass du das da an den Start bringst. Und du musst dir vor allen Dingen auch überlegen, wo möchtest du mit deinem Unternehmen eigentlich hin? Ich würde dir zum Beispiel raten, einfach mal ein Organigramm aufzuzeichnen, wo du vielleicht einfach mal die ganzen Funktionsbereiche in deinem Unternehmen drauf visualisierst. Und um das jetzt für dich hier beim Hören nachvollziehbar zu machen, nenne ich dir einfach mal so ein paar Buzzwords. Da hättest du eine Abteilung Buchhaltung, da hättest du eine Abteilung Vertrieb, da hättest du eine Abteilung Einkauf, da hättest du eine Abteilung Technik oder Umsetzung, da hättest du vielleicht eine Abteilung Controlling, da hättest du vielleicht grundsätzlich eine Abteilung Administration, da hättest du dann vielleicht auch eine Abteilung Personal. Und dann müsstest du einfach mal anfangen, in diesen ganzen Abteilungen, vielleicht auch mit Unterabteilungen, nicht nur die Verantwortlichkeiten reinzuschreiben, also wer soll das tatsächlich machen, sondern dann auch vielleicht die Tätigkeiten so ein bisschen genauer zu definieren, was in diesen einzelnen Abteilungen auch für Aufgaben übernommen werden sollen. Und wenn du dann jetzt mal ganz zurückdenkst in die Situation, wo du Gründer bist, da steht ja im Prinzip in jedem einzelnen Feld einfach dein Name drin. So, und dann fängst du an, Leute einzustellen. Und dann fängst du an und sagst, okay, jetzt habe ich jemanden für die Technik, jetzt habe ich jemanden für den Vertrieb, jetzt habe ich jemanden, der Einkauf machen kann, der macht dann aber vielleicht parallel noch irgendwie Fahrzeugmanagement oder irgendwas anderes. Und das ist ja einfach ganz normal. Aber mit zunehmender Größe deines Unternehmens ist es ja einfach so, dass die Abteilungen professionalisiert werden. Und dann musst du ja auch einfach darauf achten, dass vor allen Dingen dein Name, wenn du der Unternehmer oder die Unternehmerin bist, aus diesen ganzen Kästchen verschwindet, damit du da operativ nicht gefangen bist, sondern sozusagen einfach unten drunter das Fundament bereitstellst, was ja zum Beispiel aus Infrastruktur, Software, Hardware, Finanzierung, Gebäude, Geschäftsmodell und so weiter besteht. Du bist natürlich irgendwie für alle irgendwie so ein bisschen ansprechbar, aber du solltest dich als Unternehmer oder Unternehmerin aus meiner Sicht nicht als Dienstleister für deine Kollegen verstehen. Ich hatte mal einen Unternehmer, mit dem ich das vor Ort besprochen habe, der hatte über 60 Leute, hat mir erzählt, er wäre der Dienstleister für seine Mitarbeiter. Da habe ich gesagt, und das hört jetzt hier und heute auf, weil das total unsinnig ist. Das heißt, wenn die ihren Job nicht erledigt kriegen, müssen die sich selber helfen. Oder du musst halt gucken, ob du andere Leute brauchst. Aber wenn du da permanent springst, kommst du ja gar nicht dazu, deine strategischen Themen voranzutreiben. Und das war auch genau sein Problem. Er hat nämlich seine Sachen nie geschafft, musste immer am Wochenende arbeiten, weil er sonst immer rumgehüpft ist und allen anderen zu helfen. Da habe ich gesagt, so funktioniert das halt nicht. Du musst das da umstrukturieren. Und das fand er dann auch tatsächlich ganz spannend, weil der hatte auch eine Fluglizenz. Ist aber nie dazu gekommen zu fliegen, weil er einfach keine Zeit hatte. Und da habe ich gesagt, naja, also dann ist das Thema unternehmerische Freiheit ja von dir extrem weit weg und dann macht es ja auch keinen Sinn, nochmal 10 Mitarbeiter einzustellen. Deshalb lass uns erstmal an der gesamten Arbeitsweise hier arbeiten und einfach mal ein paar andere Abläufe definieren. Das hilft in vielen Fällen auch schon, wenn du einfach mal eine professionelle Assistenz einstellst. Ob das jetzt ein Mann oder Frau ist, spielt ja jetzt hier keine Rolle. Ich will das nur in der Vollständigkeit aber erwähnen. Aber auch das habe ich schon mit vielen Unternehmern realisiert. Da haben wir einfach mal eine Assistenz geholt, die da irgendwo jetzt unterstützt, die da einfach mal terminliche Arbeiten übernimmt und koordinative Tätigkeiten übernimmt und vielleicht auch mal einen Puls in der Firma immer wieder misst und dann nach außen weitermeldet, wenn da irgendwelche Abweichungen sind, irgendwelcher Handlungsbedarf besteht, die vielleicht dann auch mal die Post liest und vielleicht auch mal die E-Mails bearbeitet und die vielleicht auch einfach mal Dinge recherchiert und Reisen plant und Hotelbuchungen durchführt und Events organisiert, weil das sind ja alles Tätigkeiten, die sonst irgendwie auf deinem Schreibtisch landen und dafür fehlt dir ja im Normalfall einfach die Zeit. Aber was du halt machen musst, ist, du musst vor allen Dingen auch gucken, dass du dir einfach überlegst, wo will ich mit meiner Firma hin? Deshalb ist so ein Organigramm ganz hilfreich. Du musst gucken, dass dein Geschäftsmodell dieses Wachstum auch zulässt. Und da musst du dir natürlich auch Gedanken darüber machen, wie man das Wachstum strategisch vorantreibt. Weil zum Beispiel alleine, wenn du mal an den Bereich Vertrieb denkst, da kannst du nicht einfach eine Person reinsetzen. Weil eine Person kann nicht Bestandskundenbetreuung machen, Neukundenakquise machen, vielleicht auch noch Außenkommunikation, also Marketing mitmachen. Das ist einfach Quatsch. Da brauchst du eine andere Konstellation, da muss ein anderes Fundament her und das musst du halt durchdenken. Ich bin ja ein großer Freund auch von verschiedenen Rollen, sagen wir mal jetzt Innendienst, Außendienst, Marketing, sowieso eine separate Funktion. Und das musst du alles durchdenken und da musst du halt Wege finden, wie du planbar Geschäft generierst, damit du diese Funktionen auch finanziell stemmen kannst. Aber das Spannende ist wirklich, und darauf zielt eigentlich dieser ganze Impuls ab, du musst auf der einen Seite immer darauf achten, dass dir die Mitarbeiter, die da sind, nicht verloren gehen, dass die an Bord bleiben, dass die weiter sozusagen helfen, das Fundament zu festigen und natürlich auch für die neuen Mitarbeiter als Hilfestellung dienen, um da die Leute schneller auf Flughöhe zu bringen. Aber dann musst du halt auch einfach gucken, dass du dein Unternehmen auf Wachstumskurs bringst und das läuft dann aus meiner Sicht idealerweise wie folgt. Du musst halt Wege finden, die es dir erlauben, planbar Neukunden zu generieren und dann musst du diese Neukunden auch vom Sales Cycle her analysieren. Du musst halt gucken, wie lange dauert es normalerweise von der Erstansprache, bis jemand wirklich kauft, welcher Ressourcenbedarf ist dann damit zu welchem Zeitpunkt erforderlich, um daraus dann die notwendigen Impulse abzuleiten und dein Recruiting auf Kurs zu bringen. Und du musst aus meiner Sicht dauerhaft Vertrieb machen und du musst aus meiner Sicht auch dauerhaft Recruiting machen, damit du immer Zugriff auf geeignete Bewerber hast und auch immer Zugriff auf attraktive Aufträge, sodass du im Endeffekt genau weißt, wenn ich jetzt beispielsweise das und das mache, brauche ich nach einem Quartal so viele Leute oder kann das mit der bestehenden Mannschaft machen, ein Quartal später brauche ich vielleicht 2 neue Leute, dann kannst du aber heute schon mal mit dem Recruiting beginnen, weil gerade unter Druck erlebe ich dann immer wieder, dass mir dann Leute Fragen stellen, ob sie den oder den nehmen sollen. Gerade jetzt wieder letzte Woche, ein Unternehmer hat aktuell Bewerbungen laufen, haben sich 2 Kandidaten beworben. Einer ist ungefähr 22, hat noch nicht wirklich viele berufliche, fachliche Kenntnisse, was technischen Background angeht, ist aber super stark in der Kommunikation und wohl extrem gut im autodidaktischen Lernen. Der andere ist 53, hat extrem viel fachliches Know-how, möchte jetzt einfach nur noch so bis zur Rente dann auch so ein paar Sachen abarbeiten, hat keine Lust mehr, groß Kunden zu besuchen, will das mehr so aus dem Office alles steuern, was er da machen muss. Und hat jetzt auch keine Lust, noch irgendwelche neuen Aufgaben zu übernehmen, sondern will nur die angelernte Expertise halt jeden Tag zum Einsatz bringen. So, und jetzt hieß es halt, ja, Philipp, was spricht für den Jungen, was spricht für den Älteren? Ich sage, naja, pass mal auf, es ist völlig egal, was ich dir jetzt sage, lieber Kunde. Tatsächlich ist ja so, du wirst dir ja einen von beiden schönreden, anstatt einfach zu gucken, dass du noch zwei Alternativen findest. Weil stell dir vor, du findest jetzt einen Jüngeren, der kann nicht nur gut reden, sondern könnte auch Technik. Dann wäre ja der, den du aktuell favorisierst, gar nicht mehr so spannend. Und dann hängt es aber auch damit zusammen, ob du den Älteren vielleicht vernünftig eingesetzt kriegst und ob du dafür genug Aufgaben generieren kannst und ob du den sofort brauchst, weil wenn er jetzt sofort produktiv sein kann, ist das natürlich besser, als wenn du jemanden erst mit Vorlauf auf Flughöhe bringst. Und von daher, es gibt ja unheimlich viele Fragestellungen rund um diesen Bereich. Das soll dich einfach nur nochmal daran erinnern, das kannst du nicht so nebenbei mitmachen. Da kannst du nicht immer nur reagieren, wenn gerade wieder irgendeine Riesenlücke entstanden ist, wie so ein Loch im Fahrradreifen, wo dann sich plötzlich alles um dieses verdammte Loch und den platten Reifen kümmert, weil sonst nichts weitergeht. Du musst halt sicherstellen, dass du gute Leute hast, die kontinuierlich einfach ein Ohr am Puls der Zeit haben. Du musst vor allen Dingen aber auch ein Netzwerk bauen. Du musst aus meiner Sicht immer einen Plan B haben. Du solltest auf der einen Seite gucken, dass du Kontakt zu anderen Unternehmern und Unternehmerinnen aufbaust, die in der gleichen Branche tätig sind, die dir eventuell, wenn Personal wegbricht, einfach auch mal kurzfristig entweder eigenes Personal zur Verfügung stellen können oder mal ein paar Aufträge für dich abarbeiten können, damit zumindest deine Kunden darunter nicht leiden. Mit diesem Suchen kannst du aber nicht anfangen, wenn dir wieder alles um die Ohren geflogen ist. Das musst du in den guten Zeiten machen, wo du davon noch vielleicht gar keinen Gebrauch machen müsstest. Und gerade dann würde ich das testen, weil man dann ohne Druck einfach mal prüfen kann, wie würde denn die Auftragserfassung erfolgen, wie würde die Auftragsübergabe erfolgen, welche Informationen müssen wirklich übergeben werden, wie werden die Aufträge, die man in Kooperation abgearbeitet hat, dokumentiert. Wie wird das zurückgespielt? Wie sieht die Abrechnung aus? Wie sieht auch die interne Verrechnung aus? Das sind ja alles Fragen, die man klären muss, bevor man das wirklich braucht, damit man das einfach auch solider machen kann und nicht mal eben so aus dem Ärmel schüttelt, weil das dann selten gut wird. Ich habe irgendwann mal ein Buch gelesen, das passt auch hier wieder vom Titel her. Du musst den Brunnen bauen, bevor du Durst hast. Und das ist einfach übertragen nochmal der Impuls. Du musst diese Sachen an den Start bringen, lange bevor dir alles um die Ohren geflogen ist und dann kontinuierlich pflegen und weiterentwickeln. Und du musst dann in dem Zusammenhang auch aus meiner Sicht immer überlegen, dass du eben nicht in diese Denkfalle reintappst, in der sich viele befinden. Es ist aus meiner Sicht Quatsch, dass du sagst, ich kann jetzt aktuell keinen Vertrieb machen, weil ich noch nicht genug Mitarbeiter habe, weil das ist einfach Unsinn. Das gibt zwar extrem viele da draußen, die irgendwie Anhänger dieser Glaubensphilosophie sind, aber das ist Quatsch, weil ich glaube einfach Folgendes. Wenn du meinetwegen jetzt einfach mal, um eine Zahl zu nennen, 10 oder 20 Leute hast und in der Lage bist, ein gewisses Auftragsvolumen zuverlässig zu stemmen und du würdest jetzt aktiv Vertrieb machen, dann hast du erstens, auch wenn sich das leider für manche jetzt als Demotivation abzeichnen wird, dann hast du nicht morgen oder übermorgen direkt neue Aufträge. Vertriebliche Arbeit hat Vorlaufzeiten. Das ist einfach mit einer Aktivierungsphase verbunden und das muss sich erstmal alles einspielen, bis du die Gesprächsleitfäden rund hast, bis du die Leadquellen rund hast, bis du die Adressen vernünftig bearbeiten kannst, bis du die CRM-Prozesse sauber hast. Das sind ja alles Sachen, wo wir Kunden einfach unterstützen, weil es so kompliziert ist, wenn es richtig professionell gemacht werden soll. Aber das sind ja alles Sachen, die musst du erstmal ausarbeiten. Allein so ein Gesprächsleitfaden ist ja schon mal eine Challenge für sich, insbesondere wenn man noch nie einen hatte und gar nicht so ganz genau weiß, wie sowas geht, warum sowas wichtig ist, welche Struktur so einer haben muss und dann den auch noch auf die eigene Branche und das eigene Business zu individualisieren. Der muss ja dann auch noch zu der Person passen, die mit diesem Gesprächsleitfaden arbeiten soll. Und das ist ja einfach für viele, die vielleicht aktiv im Vertrieb noch nie wirklich tätig waren, doch eine Komplexität, die ich nicht alleine lösen würde, weil es aus meiner Sicht einfach dumm ist. Du gehst ja auch nicht hin und rührst irgendwelche chemischen Formeln zusammen in der Hoffnung, dass du die Medikamente selber hergestellt kriegst, wenn du irgendein Problem hast, sondern gehst zum Profi und sagst, ich brauche ein fertiges Produkt, was einfach direkt mein Problem löst, kriegst eine Pille, schluckst sie, halbe Stunde später ist ja im Normalfall schon deutliche Besserung spürbar. Deshalb macht ja Beratung in dem Zusammenhang immer Sinn. Aber ich glaube eben auch, um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn du beispielsweise 20 Leute hast und mit diesen 20 Menschen da einfach dieses Auftragsvolumen gestemmt kriegst, dann mach doch mal Vertrieb und guck, dass du weitere Aufträge akquirierst. Wenn du dann mehr Aufträge hast, als du abarbeiten kannst, würde ich mir keinen Stress machen. Erstens, du könntest mit einer Warteliste arbeiten und die Leute einfach der Reihe nach bedienen. Zweitens, du könntest das nutzen, um einfach mal die Preise zu erhöhen, weil wer mehr bezahlt, wird schneller bedient. Wer nicht mehr bezahlen will, muss halt einfach warten. Das würde dann auch die Preiszahlungsbereitschaft der Kunden im positiven Sinne aus deiner Perspektive betrachtet beeinflussen. Der dritte Punkt ist aber, und das ist aus meiner Sicht viel wichtiger und viel lukrativer, Du könntest einfach, wenn du mehr Aufträge hast, als du abarbeiten kannst, dir einfach mal deinen Kundenstamm angucken und dich einfach mal von so ein paar Spinnern trennen, die du seit Jahren mitschleppst. Weil tatsächlich ist ja so, jeder Unternehmer, jede Unternehmerin hat ja im Laufe der Zeit irgendwann festgestellt, dass bestimmte Kunden einfach nicht mehr passen. Die sind ja nicht zwingend automatisch menschlich anstrengend, auch wenn das häufig miteinander gleichzeitig passiert, sondern die haben sich auch einfach unterschiedlich weiterentwickelt. Entweder sind die voll durch die Decke gegangen und du kannst sie gar nicht mehr so richtig betreuen, weil die heute Anforderungen stellen, die du gar nicht mehr umgesetzt kriegst, weil das nicht zu deinem restlichen Geschäftsmodell passt. Oder du hast Leute, die haben sich überhaupt nicht weiterentwickelt, während du deine Abläufe immer weiter professionalisiert hast und deshalb rattert es jetzt dauernd und klemmt dauernd, weil die Kunden permanent Unverständnis darüber äußern, wenn du zum Beispiel auch mit irgendwelchen proaktiven Wartungs- oder Serviceleistungen kommst, weil die immer sagen, das haben sie früher auch nicht gemacht, ich weiß nicht, warum ich das plötzlich alles brauche, ich will das alles nicht, das ist alles Geldmacherei und was man dann für einen Quatsch hört. Und bevor man dann einfach sich jedes Mal über die Kunden ärgert, würde ich mich irgendwann einfach mal von denen trennen. Insbesondere, wenn du das Thema Transaktionskosten mal richtig ins Auge fasst, musst du dich ohnehin von bestimmten Kunden trennen. Aber es gibt einfach Kunden, die extrem teuer sind, die du dir gar nicht leisten kannst. Das sind vor allen Dingen die Kunden, die total schlecht organisiert sind, die permanent einfach mit euch telefonieren müssen. Die haben permanent eine Frage, die wollen permanent die Termine verschieben, die haben immer noch mal irgendwelche zusätzlichen Wünsche. Wenn du denen eine Rechnung schickst, bezahlen die auch nicht direkt, weil die haben erstmal noch eine Frage, die wollen das alles nochmal erklärt haben, weil sie es gar nicht mehr verstehen oder sie zahlen gar nicht, reagieren auch nicht. Dann kannst du denen hinterher telefonieren im Zuge der Mahnungen und so weiter. Musst du nochmal zusätzlich Dienstleistungszeit aufwenden, um das Ganze erfolgreich abzuschließen. Am Ende ärgerst du dich dauernd darüber und deine Mitarbeiter haben auch nicht so wirklich Bock auf bestimmte Kunden. Und wenn du jetzt einfach mal Vertrieb richtig früh auf den Weg bringst und dann einfach feststellst, du hast mehr Nachfrage als Möglichkeiten, diese Aufträge abzuarbeiten, dann wäre das aus meiner Sicht einfach eine gute Gelegenheit, um einfach mal die Spinner rauszuschmeißen und die Qualität deines Kundenstamms zu steigern. Dann steigt nicht nur die Qualität, sondern es steigt die Zufriedenheit auch von deinem Team und es steigt natürlich unterm Strich auch die Profitabilität und du brauchst dann eigentlich noch gar keine neuen Mitarbeiter, du brauchst kein neues Gebäude, du brauchst keine neuen Mitarbeiter mit neueren Dienstwagen und neuer IT-Ausstattung, weil das alles in der alten Umgebung noch betreut werden kann. Und deshalb glaube ich, es ist nie der falsche Zeitpunkt, in den Vertrieb einzusteigen, weil Vertrieb tatsächlich alle Probleme löst. Vertrieb gibt dir das Geld, was du brauchst, um Mitarbeiter einzustellen. Gerade die, die du dir aktuell nicht leisten kannst, kannst du dir plötzlich leisten, wenn du einfach profitabler bist und mehr Geld zur Verfügung hast. Vertrieb erlaubt dir einfach stärker ins Marketing einzusteigen. Vertrieb-Erfolg und das daraus resultierende Geld erlaubt dir auch deine Sales-Abläufe, deine Vertriebsvorgehensweise zu professionalisieren, vielleicht auch in hochwertige Software wie CRM-Systeme und so weiter zu investieren. Und von daher ist es einfach wichtig, dass du diese Sachen immer auf dem Radar hast. Vertrieb ist das, was die erfolgreichen Unternehmen vom Rest unterscheidet. Und das kannst du ja immer wieder prüfen. Du brauchst ja nur gucken, wer macht in deiner Branche einfach bessere Geschäfte als du. Und dann wirst du immer feststellen, dass die nicht einfach nur Glück hatten, dass sie ein paar coolere Mitarbeiter gefunden haben, sondern die machen einfach professioneller Vertrieb. Und das ist das, was du nachmachen kannst, weil diese Formel lässt sich immer wieder als richtig nachrechnen und beweisen. Von daher mach's einfach nach, warte nicht darauf, bis du genug Mitarbeiter hast und gleichzeitig bitte immer den Weitblick entwickeln. Wo will ich mit meiner Firma hin? In welchem Zeitraum möchte ich das schaffen? Bin ich auf Kurs oder bin ich nicht auf Kurs? Welches Personal brauche ich dann zu welcher Zeit? Und dann kümmere dich bitte nicht immer nur darum, neues Personal zu besorgen, sondern achte auch darauf, dass das etablierte, eingespielte Personal sich nicht plötzlich vernachlässigt fühlt und verschwindet. Halt die alle auf Kurs und vor allen Dingen achte auch immer mal darauf, ob vielleicht deren Bezahlung immer noch zeitgemäß ist. Es ist halt einfach so, wir haben ja sehr viele Einblicke in verschiedene Unternehmen durch unsere Zusammenarbeit mit dem einen oder anderen Kunden, wo wir halt einfach komplette Beratungen machen, Mastermind und Coaching und was du alles für Worte dafür finden kannst. Und da ist es halt einfach so, dass ich ja dann immer diese Lohnkonstrukte sehe. Und dann sind da auch teilweise einfach Unternehmen dabei, wo ich mir denke, das Lohnkonstrukt in sich ist zwar stimmig, aber überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Und dann hast du einfach ein ganz großes Problem, wenn einer von den Mitarbeitern mal ein bisschen weniger zufrieden ist und einfach mal die Fühler ausstreckt und dann erfährt, dass er woanders mal schnell 800 Euro mehr bekommt, dann wird er dieses Angebot vielleicht einfach annehmen, weil 800 Euro mehr pro Monat ist schon eine Menge Geld. Dafür wird der ein oder andere sich dann überlegen, es doch nochmal zu versuchen. Und wenn das dann da drüben gut klappt, hat der ja immer noch Kontakt zu allen anderen Mitarbeitern in deiner Firma, dann wird er sagen, Leute, die verarschen euch da, ich habe hier drüben viel mehr Geld und auch die Arbeitsbedingungen sind viel besser und ich habe übrigens die Möglichkeit, 2 oder 3 von euch nachzuholen und dann ist da so eine Aufbruchsstimmung und dann bricht dir das da alles ruckzuck zusammen und dann kriegst du auch, wenn du neue Mitarbeiter einstellst, ein riesiges Problem, weil du kannst sie ja nicht dann einfach für die gleichen Konditionen einstellen, wie du den Kollegen bezahlt hast, der die ganze Zeit da gewesen ist. Und sobald du dem neuen Mitarbeiter deutlich mehr gibst als allen anderen, werden natürlich alle anderen auch denken, hä, wieso kriegt ein Bestandsmitarbeiter weniger als ein neuer Mitarbeiter? Und dann hast du auch da eine ganze Menge an Verhandlungsdiskussionen im Unternehmen und Stress, die alle nicht auf die Weiterentwicklung der Firma einzahlen, sondern nur dafür sorgen, dass das Ganze nicht in sich zusammenbricht. Deshalb steig bitte frühzeitig in den Vertrieb ein, schaff Überschüsse, bilde Rücklagen, schaff Verhandlungsspielraum, sei immer wieder am Puls der Zeit und achte darauf, dass dir die Sachen nicht einfach an einem Montagmorgen oder an einem Freitagabend um die Ohren fliegen, sondern dass du dir immer leisten kannst, irgendwas zu tun, um dagegen Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Und guck vor allen Dingen, dass du dich auf verschiedenen Veranstaltungen, im Idealfall mit richtig guten Leuten, mit denen man auch auf einer sehr guten Vertrauensbasis zusammenarbeiten kann, wo man auch mal über Schwächen und Rückschläge und so offen sprechen kann, vernetzt, damit man die dann einfach jederzeit an Bord holen kann, wenn man überraschend in die Situation kommt, dass hier Handlungsbedarf besteht. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, komm gerne mal auf mich zu. Ansonsten danke, dass du wieder bei dieser Folge mit dabei gewesen bist. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten wieder hören.